Ja, vielen Dank, Michaela, für die Einführung und natürlich auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier wieder in Hamburg zu sein. Das ist jetzt 2 Jahre her und ich finde, wir könnten langsam eine Tradition eröffnen. Es war ungefähr die gleiche Zeit vor 2 Jahren. Und ja, ich glaube jetzt auch tatsächlich, ich habe eine sehr gute Vorlage von Ralf bekommen. Mit den minoritären Praktiken habe ich ja schon vorgewarnt. Da weiß ich nicht, ob ich wirklich gute Thesen anzubieten habe. Aber auf jeden Fall werde ich auf das Monitoring nochmal eingehen. Ralf und ich haben versucht, uns im Vorfeld eigentlich gut abzusprechen über Monitoring. Das wollte ich dich immer fragen, ob du darüber sprechen wirst, über Cavell und so weiter. Das haben wir nicht gemacht. Das macht aber nichts, weil das bei mir ein bisschen anders akzentuiert ist tatsächlich. Und natürlich werde ich auch, oder nicht natürlich, überhaupt nicht natürlich, aber ich werde ähnlich enden bei dieser Frage der Konstellation. Ja? Also reden wir über Fernsehen oder reden wir nicht immer über mediale Konstellation? Auch das, also da werde ich mich schrittweise hinbewegen. Ich befasse mich eben seit einiger Zeit mit den aktuellen Entwicklungen des Reality-Fernsehens und vor allem mit einem Bereich, der meistens bezeichnet wird mit dem Begriff des Lifestyle-Fernsehens. Und in diesem Bereich geht es jetzt ganz zentral um dieses Verhältnis von Kontrolle und Selbstkontrolle. Der Ralf hat das auch schon angedeutet gerade. Also jetzt, um das jetzt schon ein bisschen genauer zu sagen, geht es tatsächlich um dieses Zusammenfallen oder die Ununterscheidbarkeit von Kontrolle und Selbstkontrolle, die da ja als Kennzeichen jetzt der Kontrollgesellschaft angegeben wird. Natürlich geht es auch um diesen Satz, deswegen ist auch die Diskussion, die wir gerade schon hatten, hier eine Vorlage. Es geht immer noch um diesen Satz von Deleuze, die idiotischsten Spiele im Fernsehen sind nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil sie die Unternehmenssituation adäquat zum Ausdruck bringen. Das ist sicherlich auch ein Ausgangspunkt für meine Arbeit. Allerdings kann ich sagen, das ist in der Tat eben nur ein Ausgangspunkt. Also auch darüber könnte man jetzt noch mal lange diskutieren, wie produktiv diese Vorlage da tatsächlich ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, wirft dieser Satz Fragen auf. Also für die Fernsehwissenschaft wirft er jede Menge Fragen auf. Natürlich die Frage, wie macht das Fernsehen das? Also wie funktioniert das überhaupt? Wie wird das realisiert? Und natürlich auch diese Frage, die man dann vielleicht eher als eine methodische Frage auch stellen könnte. Wie kann man denn das, was Deleuze da beschreibt, auch einigermaßen intelligent jetzt analysieren? Und zwar ohne, das ist jetzt in meinem Fall ja auch nicht so einfach, ohne jetzt auf so klassische Pfade der Ideologiekritik wieder zurückzufallen. Auch das ist jetzt schon in der Diskussion angesprochen worden und ist sicherlich bei mir hier auch ein großes Thema. Okay, ich beginne dann mit dem ersten Teil, der heißt Renovate My Family. Spricht schon eine tolle Utopie an. Renovate My Family lautet der Titel eines US-amerikanischen Fernsehformats, der derzeitige Entwicklung des Fernsehens auf den Punkt bringt. Als jüngster Trend des seit den 1980er Jahren sich global verbreitenden Reality-Fernsehens gilt aktuell das sogenannte Lifestyle-Fernsehen. Im Lifestyle-Fernsehen werden nicht nur Wohnungen und Gärten, sondern auch Beziehungen zwischen Geschlechtern und Generationen, zwischen Familien und Haustieren sowie Essgewohnheiten, psychische Befindlichkeiten und Körperregionen renoviert oder besser gesagt transformiert. Nahezu wöchentlich bringt das Lifestyle-Fernsehen neue Formate hervor, die auf der Basis variierender formaler Elemente und Genres Techniken der Lebensführung problematisieren und dabei immer wieder neu kombinieren. Konnten die medienspezifischen Vorläufer im Fernsehen, also etwa die klassische Ratgebersendung oder eben Ratgeberseiten auch in Printmedien, noch relativ unproblematisch dem dokumentarischen Genre zugeordnet werden, verschieben die neuen Lifestyle-Formate diese etablierten Koordinaten. Unterhaltung, Arbeit und Wissen gehen in diesen Formaten Hand in Hand. Formal wird zum Teil an die jetzt eher traditionellen Vorläufer angeknüpft, also zum Beispiel im Fall der Kochsendung. Ja, diese Kochsendungen haben ja sehr geboomt und wurden so als Teil dieses Lifestyle-Fernsehens auch gesehen. Da wird formal aber angeknüpft an die Vorläufer und gleichzeitig aber auch schon verschoben. Das kennen Sie, glaube ich, alle, diese Verschiebung hin vom Versorgungskochen zum Kochen als Lifestyle, was ja mit diesen jungen Köchen wie Jamie Oliver so einhergegangen ist. Damit ist zum Beispiel verknüpft diese so affektive Aufladung von Lebensmitteln, ja, diese Sinnlichkeit, die da in Inszenierung von Lebensmitteln investiert wird, und diese Köche, die den Kühlschrank zutreten mit dem Bein und die natürlich keine Zitronenpresse benutzen, sondern die Zitrone mit der Hand auspressen, und hier läuft dieser weiße Saft dann so über die Hände und so. Also diese Form von Verschiebung kann man hier ganz deutlich beobachten im Vergleich zu diesem traditionellen Versorgungskochen. Dann gibt es aber auch, dennoch wird da zurückgegriffen eben, dennoch, dann gibt es so etwas wie so laborartige und campartige Anordnungen, die wir kennen eben schon aus Big Brothers Zeiten, die wieder zum Einsatz kommen bei The Sworn zum Beispiel oder Kämpf um deine Frau. Das sind so campartige Anordnungen. Darüber hinaus werden aber auch ganz neue Settings kreiert, die private Wohnungen und Gärten, Dachböden und Hobbykeller zu Arenen experimenteller und spektakulärer Transformationsprozesse werden lassen. Und das passiert vor allem eben in den Makeover-Shows. Techniken der Lebensführung konstituieren in den Lifestyle-Formaten spezifische Wissensgebiete, die die Einübung von Kompetenzen der Selbstthematisierung, Selbstinszenierung und Optimierung unterstützen. Das Selbst, um das es hier geht, ist gerade nicht von sozialen und kulturellen Bedingungen wie Alter, Geschlecht oder familiärer Herkunft determiniert. Es ist vielmehr ein gewähltes Selbst, das sich aus eigenem Antrieb heraus verändert und immer wieder neu erfindet. Und das kann man sehen jetzt unter anderem an diesem Trend der sogenannten Deko-Soaps, also Makeover-Shows, in denen es jetzt um die Wohnungseinrichtung geht, wie SOS Style and Home, Einsatz in vier Wänden, auf Dübel komm raus, Tapetenwechsel und so weiter. Die, also in denen jetzt auch das eigene Zuhause sozusagen nicht mehr als Rückzugsort gilt, sondern auch zum Ort der permanenten Neuerfindung und Vervollkommnungsstrategien. Aus der suggerierten Herstellbarkeit des Selbst erwächst dabei ein Imperativ, der das Selbst zu einer letztlich unabschließbaren Aufgabe werden lässt, jedenfalls zu einem bestimmten Potenzial, zu einer Ressource, die es gilt, möglichst effektiv zu nutzen, so dass die alte IKEA-Werbung "Entdecke die Möglichkeiten" im gewissen Sinne zur Bedrohung wird. Gemeinsam ist diesen aktuellen Formaten der Schwerpunkt auf Verfahren des Testens, Schätzens, Beratens und Bewertens von Verhaltensweisen und Denkweisen von Bürgerinnen und Bürgern, die in ihren Kapazitäten jetzt nicht zuletzt als Fernsehkandidaten, aber auch in ihren Kapazitäten als Arbeitnehmerinnen, als Mitbewohnerinnen, Familienmitgliedern, Hausbesitzerinnen, Partnerinnen, Patientinnen und Konsumentinnen zur Disposition stehen. Zirkuliert werden dabei weniger abstrakte Ideologien, die von oben nach unten weitergegeben werden und die man jetzt, sagen wir mal, mühsam in einer Analyse dieser Formate erst aufdecken muss, sozusagen. Es geht vielmehr um die Bereitstellung von höchst verstreuten und pragmatischen Techniken mit vorhandenen Ressourcen, die alltäglich anfallenden Aufgaben des persönlichen Lebens zu verwalten und zu optimieren. Um ein Beispiel jetzt zu geben für diese ganz verstreuten Techniken, um die es da geht, nur eine Ankündigung will ich erwähnen aus der österreichischen Fernsehzeitschrift, die heißt Live, Und da ist angekündigt jetzt für die Sendung SOS Home in Style, die jetzt gerade heute, also am 5.11. läuft um 18 Uhr. Und das heißt in dieser Ankündigung, also Titel SOS Home in Style und dann Thema Doppelpunkt endloser Flur, aber dann in Klammern Wiederholung. Sarahs und Patricks langer weißer Flur mit dem hässlichen Einbauschrank wirkt steril und ungemütlich. Home SOS rückt an, um das zu ändern. Zitat Ende. Durch die Bereitstellung einer hohen Anzahl von Unterscheidungsparametern wird im Lifestyle-Fernsehen eine aktive Hervorbringung des Selbst im Sinne eines Zugriffs, einer Reflexion und einer Erfahrbarkeit des Selbst ermöglicht. Das Selbst erscheint umso individueller, je mehr es als Produkt der eigenen Herstellungsleistung und aktiven Kontrolle reklamiert werden kann. Also aktive Selbstkontrolle spielt natürlich eine große Rolle hier. Individualität wird somit zu einer Frage von Herstellungsmodalitäten. Diese Form der Rekodierung von Individualität macht auch vor dem eigenen Körper nicht Halt. Auch und gerade das, was bisher jenseits des eigenen Willens verortet war, also wie etwa der eigene Körper, wird in Formaten wie The Swan endlich schön, Pro7, in dem auch schönheitschirurgische Eingriffe in die Prozeduren des Selbstmanagements einbezogen werden, zum sichtbaren Zeichen von Initiative, Anpassungsfähigkeit und Ausdruck des eigenen Willens. Selbstführung und Fremdführung sind in diesem Selbst, das sich gleichermaßen als Projekt und als Baustelle konstituiert, nicht voneinander zu trennen. Das eigene Wollen fällt jetzt bei The Swan zum Beispiel, das eigene Wollen fällt mit normierten Weiblichkeitsentwürfen zusammen. Das kann man, glaube ich, sagen, so wenn man die Ergebnisse sich ansieht, jedenfalls. Das eigene Wollen fällt mit normierten Weiblichkeitsentwürfen zusammen und die erzielte Annäherung an diese enthält das möglicherweise jetzt paradoxe Versprechen einer gesteigerten Individualität, insofern diese durch Eigeninitiative herbeigeführt wurde. Ja, wenn da auch die Experten jetzt alle mithelfen, aber das ist ja sozusagen das Projekt, das selbst als Projekt, das Experten da immer unterstützen. Die Produktivität dieses neuen Sendetypus geht über die Ästhetisierung und Stilisierung des Selbst oder der Wohnung, die der Begriff des Lifestyle-Fernsehens nahelegt, allerdings weit hinaus. Obwohl man jetzt schon sagen kann, dass das natürlich Ästhetisierung da eine ganz große Rolle spielt, würde ich sagen, geht zugleich diese Ästhetisierung einher mit einer umfassenden Neukodierung und damit verknüpften Aufwertung von Mikropolitiken einher. Der aktuelle Trend des Reality-Fernsehens wäre daher treffender, als ein Fernsehen der Mikropolitiken zu beschreiben. Und hier wäre jetzt vielleicht eine erste mögliche Abgrenzung zum jetzt eher ideologiekritisch ausgerichteten Zugang, ja, also eine Abgrenzung zu der These, dass es hier um das Verschwinden des Privaten geht, um die Kolonisierung des Privaten durch das Fernsehen oder eben diese Besetzung der sogenannten Privatsphäre durch das Fernsehen. Dem könnte man jetzt entgegenhalten, dass das Private ja genau nicht verschwindet hier, ja, sondern dass es eben neu kodiert wird, dass es massiv aufgewertet wird in diesen Formaten und zwar in einer Weise, die dieser Ununterscheidbarkeit von Kontrolle und Selbstkontrolle zuarbeitet. Der alte Slogan also, das Private ist politisch, könnte man sagen, greift hier möglicherweise wieder, aber eben jetzt nicht in diesem, sagen wir mal, feministischen Sinne, also meinetwegen mit der These, in diesem sogenannten privaten Bereich werden Machtkonstellationen abgesichert, ja, und von daher ist das Private sozusagen auch immer eine problematische Kategorie. Hier geht es jetzt praktisch umgekehrt darum, eben um diesen Blick auf die Selbstkontrolle, und zwar eine Selbstkontrolle, die die Idee der Eigeninitiative zum Beispiel verknüpft mit der Anpassungsfähigkeit. Ja, also das wäre ja so eine Verschiebung, die hier so stattfindet. Und das, würde ich sagen, ist auch interessant eben an diesen Formaten, dass sie gewollt oder ungewollt zeigen, dass diese Anpassungsfähigkeit eben nicht nur eine Kompetenz darstellt, sondern wirklich auch Arbeit ist. Ja, also da kann man jetzt immer entgegenhalten, ja, die Arbeit ist ja gerade das, was da nicht gezeigt wird. Das für einige Formate stimmt das sicherlich auch, aber ich würde sagen, so im Durchschnitt gibt es sehr viel Problematisierung, ja, dass diese Anpassung sozusagen erarbeitet werden muss, hergestellt werden muss. Also bei The Swan ist das ja überdeutlich mit diesen chirurgischen Eingriffen. Versteht man Medien im Sinne Foucaults als Regierungstechnologien, so ist das aktuelle Fernsehen der Mikropolitiken als ein symptomatischer Ort zu analysieren, an dem sich diese Regierungsfunktion und jetzt eben in Abgrenzung zu einer These der Manipulation exemplarisch untersuchen lässt. Mit der Bereitstellung von alltäglichen Strategien der Selbstbearbeitung übernimmt das Fernsehen der Mikropolitiken die Funktion einer gouvernementalen Regierung, die Medientechnologien und Selbsttechnologien miteinander verzahnt. Und darum geht es jetzt im Folgenden, um diese Verzahnung. Prozesse der Mediatisierung sind konstitutiv für alle Praktiken der Lebensführung, der Selbstführung. In Form von Geständnis, Selbstprüfung und Überwachung, täglicher Buchführung und Archivierung ermöglichen Medien die rekursive Arbeit am Selbst, in der dieses steuernde und gesteuerte Instanz zugleich ist. Und es ist daher auch kein Zufall, dass auf der Ebene jetzt der Formate selbst schon so mediale Konstellationen natürlich eine ganz große Rolle spielen. Es geht sehr viel um Spiegel und wir haben diese Art von Kontrollmonitoren, damit haben wir es ja sehr viel zu tun in diesen Formaten. Ich weiß nicht jetzt, wie sehr Sie das verfolgen, diese Art Fernsehen, aber es gibt jetzt meinetwegen, wenn die Supernanny berät die Eltern, dann wird also Material aufgezeichnet, ja, Konfliktlösungsstrategien, und das wird gemeinsam dann am Bildschirm, also Eltern und Supernanny analysieren dann das Verhalten gemeinsam am Bildschirm. Es ist auch so, dass die Eltern dann ausgestattet werden mit Kopfhörern, ja, und dann die Supernanny sitzt im Zimmer nebenan, überwacht sozusagen das Verhalten der Eltern am Monitor, gibt gleichzeitig über die Kopfhörer Anweisungen, ja, jetzt ganz ruhig bleiben, geh doch auf ihn zu, nicht schreien und so weiter. Also das ist natürlich ganz interessant, diese Art von auch diese Analyse eben jetzt der eigenen Videoaufzeichnungen. Und da könnte man jetzt schon mit Deleuze sagen, das ist hier eine Situation, die man aus Bewerbungsverfahren vielleicht kennt oder so etwas. Da gibt es so Korrespondenzen. Ein anderes Beispiel wären die Morphing-Technologien, die ich jetzt bisher nur gefunden habe in Formaten, wo es um Ernährungsverhalten geht. Das wäre jetzt hier ein Beispiel aus Liebling, wir bringen die Kinder um. Das läuft momentan nicht, ist auf RTL 2 ausgestrahlt worden. Hier geht es jetzt darum, dass Eltern, die in der Regel selbst übergewichtig sind, beraten werden, darin jetzt ihren Kindern falsche Ernährungsgewohnheiten abzutrainieren. Und es wird eben relativ zu Beginn der Sendung ein sogenanntes negatives Morphing gezeigt. Ja, das obere Bild, ich habe das leider nur als Stills und nicht aus der Sendung. Das wird nochmal sehr viel dramatischer, wenn man das in der Sendung sieht. Also die Eltern werden in einen dunklen Raum geführt. Diese Bilder sind riesig groß, sie sind praktisch komplett davon umgeben und dann wird ihnen gezeigt, Luisa K. ist hier 8 Jahre alt. Wenn sie weiter so macht mit dem Essverhalten, wird sie, und dann steigert sich das, wird sie in 10 Jahren so, in 20 Jahren so, in 30 und in 40 Jahren so aussehen. Das wäre das negative Morphing. Und also dann Entsetzen der Eltern, Erarbeitung eines Diätprogramms. Und dann kommt zwischendurch das positive Morphing, also wieder gleiches Prozedere. Eltern werden wieder eingeschlossen in diesen Raum. Wenn ihre Tochter weitermacht mit diesem Ernährungsprogramm, wird sie in 10 Jahren so, 20 Jahren so und so weiter, in 40 Jahren so aussehen. Das ist also als Art Ansporn dann gedacht, ja, um diese Diäten und das Sportprogramm durchzuhalten. Insofern haben wir es hier auch mit einem Monitoring-Verfahren zu tun. Insofern, also ich spare jetzt Cavell ganz aus und zitiere hier Susanne Krassmann. Susanne Krassmann hat darauf verwiesen, eben, dass das Monitoring-Verfahren eben immer zwei Dimensionen mit sich bringt, nämlich einmal eine wirklichkeitskonstituierende, aber auch eine fiktive Dimension. Ja, diese Doppelung hat sie beschrieben und das habe ich als Zitat dabei, das wäre die nächste Folie. Da heißt es, wie das Controlling als Instrument der Kontrolle zur vorausschauenden Optimierung der Produktion im Unternehmen, ist auch das Monitoring als ein Modus der vorwegnehmenden Sicherung auf die Zukunft orientiert. Dem Monitoring haftet etwas Fiktives an. Unter dem Imperativ, Fehlentwicklungen rechtzeitig zu identifizieren, haben wir gesehen, wird die Gegenwart permanent mit zukünftigen Erwartungen, mit Spekulationen konfrontiert. So operieren Unternehmen mit Frühwarnindikatoren, um Risiken abzuschätzen und Krisen vorzubeugen. Und Wissenschaftler lassen Computer Zukunftsszenarien simulieren, um kriminogene Situationen zu antizipieren und Verbrechen kalkulierbar zu machen. Zitat Ende. Und man könnte jetzt sagen, es geht hier auch darum, Verbrechen kalkulierbar zu machen. Also wenn man an den Titel der Sendung denkt, Liebling, wir bringen die Kinder um. Ja, dann könnte man diese Dimension, die hier Susanne Krassmann beschreibt, tatsächlich auch anlegen. Ein anderes Beispiel, was jetzt etwas besser passt zu der Finanzkrise und auch dem Deleuze-Satz, wir sind nicht mehr eingeschlossen, wir sind jetzt alle Schuldner. Ein anderes Beispiel jetzt kommt aus der sogenannten Coaching-Show, die auf RTL läuft, Raus aus den Schulden mit Peter Zwegert. In diesem Format werden Menschen, die stark verschuldet sind, vom Finanzberater Peter Zwegert beraten. Und dieses Format ist extrem beliebt zurzeit, hat sehr hohe Einschaltquoten, steht viel weniger unter Beschuss als jetzt so andere Formate wie Super Nanny oder The Swan. Also dieses Format schafft das scheinbar besonders gut, sich als Dienstleistung tatsächlich zu vermarkten und so also immer den Eindruck doch zu hinterlassen, ja, denen wird aber doch wirklich geholfen, diesen Leuten. Und da möchte ich jetzt zeigen und das auch anschließen an diese Morphing-Technologien, die wir gesehen haben. Kennzeichen dieser Sendung ist nämlich ein ritualhaft in jeder Folge eine Szene, die in jeder Folge stattfindet, in der Peter Zwegert seine Klienten aufklärt über ihre tatsächliche Verschuldung, also das heißt ihre Problemlage definiert, das Ausmaß der Schulden zahlenmäßig erfasst und dann eben auch Lösungsvorschläge macht. Und dieses Prozedere wird mit einem Medium gemacht, was schon so relativ aus der Mode gekommen ist, nämlich dieses Flipchart. Und ich würde sagen, jetzt diese Szene ist ähnlich wie diese Morphing-Technologien, ein Ritual, in dem Selbstführung und Fremdführung so symbolisch zusammengeschweißt werden. Ja, das Ergebnis ist also immer, spätestens ab diesem Moment, wenn diese Flipchart-Szene gelaufen ist, wir wollen eigentlich alle das Gleiche. Also RTL, diese Klienten und der Peter Zwegert, alle sind interessiert an einem positiven Ausgang dieser Geschichte. Möglicherweise, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Und ich zeige Ihnen jetzt als Beispiel eine dieser Szenen, nämlich aus der Folge vom letzten Mittwoch. Da geht es darum, dass Peter Zwegert eben ein Ehepaar, die Utkes, berät, die so einen Kinderferienhof, also eine Art Jugendherberge betreiben, den Forellenhof. Und ja, die haben sich da ziemlich in den finanziellen Ruin getrieben mit ihrer, mit diesem Kinderferienhof. Und das könnten wir jetzt ansehen.
Ein großer Moment der Wahrheit soll gleich kommen. Ich möchte, dass wir uns das gerne mal auf der Tafel angucken, die hinter mir steht. Und ich habe mal für Sie eine kleine Musterrechnung zusammengestellt. Ja? Gucken wir uns mal die Einnahmen an. Erstens. Rente. Ja. 450, ne? Rente, Sie. 200, okay. Drittens, Einnahmen, Forellenhof, 13.300. Dann habe ich hier 13.950. Boah! Davon die Hälfte und ich übersiedle nach Mallorca. Jetzt gucken wir uns mal die Ausgaben an. Also, Forellenhof, Strom.
Und 1100 Strom. Wie viel Wasser haben wir da?
Wasser, Forelle.
Also, da kann man von 3000 Euro ausgeben. Das ist mit dem Schwimmbad, das ist warm.
Ja, das ist ja nicht nur Schwimmbad, es ist ja auch Abwasser, es ist auch. Trinken, kochen, duschen, Heizung, Forelle.
12.000 im Jahr.
1000
im Monat.
1000.
Die Liste wird länger und länger. Die Stimmung der Utkes immer niedergeschlagener. So klar hatten sie ihre Situation noch nie vor Augen. Erschütterung macht sich breit. Die Ausgaben sind unter 28 Punkten zusammengefasst.
Strich. So, und wenn ich mich nicht verrechnet habe, komme ich im Monat nach Ihren Angaben auf die Summe von 20.600 Euro, die Sie bezahlen müssen oder müssten, wenn Sie Ihren gesamten Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Macht 6.650,
ungefähr,
die Sie jeden Monat dick minus machen. Deswegen sitzen wir hier, wo wir sitzen. Und darüber denken Sie mal ein Stündchen in der freien Zeit. Ja. Danke. Ich habe ein älteres Ehepaar erlebt, was sich das ganze Leben fast krumm gemacht hat, viel geschaffen hat und jetzt droht, alles wieder zu verlieren. Und ich kann es nur bedingt beeinflussen. Mir bleibt im Augenblick nichts anderes übrig, als zu warten, Daumen zu drücken und zu hoffen, auch noch mal im Hintergrund zu kurbeln. Aber ich weiß noch nicht, wie es ausgeht.
Okay, vielen Dank. Ich komme jetzt in dem nächsten Punkt noch mal zurück auf diese Frage, womit wir es hier zu tun haben, also mit einer Besetzung des Privaten, einer Kolonisierung des Privaten oder Hervorbringung, also diese Frage jetzt, wie man das fassen kann eigentlich, was hier passiert. Man könnte jetzt also sagen, das Selbst wird im Fernsehen nicht nur ab- oder zugerichtet, also im repressiven Sinne jetzt, und es wird auch nicht vom Fernsehen ursächlich erfunden. Aufzusuchen wären vielmehr die Punkte, an denen mediale Technologien und Selbsttechnologien wechselseitig füreinander produktiv werden. Und das, dann hat man es eben mit zwei Tagen, zwei Fragen zu tun, die aber so eng miteinander verknüpft sind. Einmal die Selbsttechnologien zu untersuchen, die hier in den Formaten problematisiert werden, nicht zuletzt zu untersuchen eben auf ihre medienspezifische Bedingtheit, aber zugleich wäre eben auch hier zu untersuchen das Fernsehen als Selbsttechnologie. Ja, das wären die zwei Fragen, die sich hier koppeln. Im Anschluss an Foucaults Regierungsbegriff wird das Fernsehen in diesem Sinne nicht in erster Linie zum Zweck der Repräsentationskritik untersucht, sondern als ein politischer, technischer und ästhetischer Raum, der ein Möglichkeitsfeld eröffnet, in dem Subjektivierungsprozesse und Handlungsoptionen generiert werden. Es ginge also jetzt nicht nur um die Kritik an einer ideologisch fehlgehenden Darstellung aktueller soziopolitischer Lebensbedingungen, meinetwegen wie die Privatisierung sozialer Notlagen und Versorgungsansprüche. Eher geht es um die Art und Weise, in der das Fernsehen produktiv wird für eine Rationalität der Regierung aus der Distanz. Rationalität der Regierung aus der Distanz, in der das autonome Subjekt als Bedingung der Staatsbürgerschaft hervorgehoben wird. Am Reality-Fernsehen können also die vielfältigen Dimensionen untersucht werden, mit denen Individuen und Bevölkerung gemacht werden und kontinuierlich als aktive, verantwortungsvolle Bürgerinnen und Bürger autorisiert und neu erfunden werden. Das aktuelle Fernsehen der Mikropolitiken ist demnach nicht als eine textuelle Praxis zu untersuchen, die mithilfe genrespezifischer Dramaturgien und Rhetoriken eine neoliberale Subjektfassung befördert, die es aufzudecken oder zu überwinden gilt. Vielmehr ist es als eine diskursive Praxis zu analysieren, die mit einer zunehmenden Anzahl von Programmangeboten Richtlinien für Alltagsroutinen operationalisiert und in ein Set von Wissenskulturen und Techniken der alltäglichen Lebensführung ausdifferenziert. Gesagt ist damit nicht, dass diese Operationalisierung im Alltag von Zuschauerinnen oder eben Kandidatinnen stabile politische Effekte hinterlassen. Jenseits der Vorstellung von Zuschauerinnen als dem Fernsehen ausgelieferte Cultural Dopes und dem nahezu ins Gegenteil gewendeten Konzept einer Active Audience, das sich durch den aktiven und selbstbestimmten Umgang mit dem televisuellen Bedeutungsangebot auszeichnet, ist im Rahmen der Annäherung an das Fernsehen als Regierungstechnologie jetzt vor allem das Versprechen auf Agency, auf Aktivität, Freiwilligkeit, Autonomie und Selbstverantwortung zu untersuchen, die die Sorge und das Management des Selbst umgibt. Und das ist nämlich jetzt auch ein interessanter Punkt, würde ich sagen, an dem wir gerade schon mal in der Diskussion waren, ja, also diese Rezeptionsfrage. Der Umgang mit Medien, insbesondere mit Computer und Fernsehen, zählt neben Ernährungsgewohnheiten und dem Umgang mit Arbeit, Sport, Finanzen, Liebe, Familie, Möbeln und Haushalt in vielen dieser aktuellen Formate zu den wesentlichen Parametern der Selbstregierung. Der Umgang mit Medien kann daher als einer der zentralen Fluchtpunkte der Techniken des auf sich selbst Einwirkens angesehen werden. Die Supernanny etwa berät Eltern und Kinder über den sinnvollen und das heißt regulierten Umgang mit Fernsehen und Computer, und in Makeover-Shows, die die Wohnungseinrichtung thematisieren, ist die Frage, welchen Platz Computer und Fernsehen einnehmen, in welchem Zimmer die stehen sollen, in Gemeinschaftsräumen oder in den einzelnen Räumen und so etwas, ein oft verhandelter Aspekt. Medien werden somit schon innerhalb einzelner Formate als Instrumente der Selbstregierung problematisiert. Auch bei Frauentausch findet man das am Ende, wenn sich die Tauschmütter wieder treffen und sich gegenseitig so Einschätzungen abliefern über ihre Familien, dann spielt das auch immer eine ganz große Rolle. Dein Mann, der sitzt doch nur vor der Glotze und das geht doch nicht und so weiter. Das Fernsehen der Mikropolitiken ist somit als eine Diskursstelle anzusehen, an dem die diskursive Position des aktiven und selbstverantwortlichen Umgangs mit dem Medium Fernsehen nicht nur vorstrukturiert, sondern geradezu verlangt wird. Aufschlussreicher als die Untersuchung eines individuell realisierten Umgangs mit aktuellen Formaten des Reality-Fernsehens erscheint daher die Analyse eines televisuellen Subjektivierungsregimes, das ein aktives und eigenverantwortlich gestaltetes Selbstverhältnis in Aussicht stellt, nicht zuletzt eben anhand von Praktiken der Mediennutzung. Ja. Während die Praxis des Fernsehens und des Computerspiels in Fernsehformaten wie Supernanny und Frauentausch als passives Konsumverhalten problematisiert wird und die Medien vielfach als Instanz der Verführung, der Manipulation und Denormalisierungsgefahr thematisiert werden, steht demgegenüber die Teilnahme an diesen Formaten als Kandidat oder als Kandidatin für eine aktive, effiziente und rationalisierte Form der Selbstsorge. In der Weise, in der der Umgang mit Medien zwischen den Polen, also Manipulation, Vermassung und Gleichschaltung auf der einen Seite und der anderen Seite Initiative, Optimierungsbereitschaft und Agency problematisiert wird, stellt er, wenn man so will, eine diskursive Ressource bereit, die das Konzept des autonomen Individuums befördert. Alltag, Medien und Selbst werden hier also in einer neuen Weise ins Verhältnis gesetzt. Und in diesem Prozess erfindet sich sozusagen das Fernsehen neu als so eine Art Dienstleistungsagentur. Die Rhetoriken setzen auf Nähe, Freundschaft, Hilfestellung und Dienstleistung. Und dem traditionellen Ratgebermodus des How to Do wird längst nicht mehr durch passives Zuschauen beigewohnt, sondern durch aktives eigenes Erleben. Herausgefordert wird ein eigener Typus der Kooperation, der, das ist natürlich auch interessant, der diesen Begriff des Mediengebrauchs aufwertet, ja, gegenüber diesem Begriff des Medienkonsums und der eine Mischung darstellt zwischen passiver Konsumtion und aktiver Aneignung und Koproduktion. Der Futurologe Elvin Toffler hat diesen Typus mit Blick auf die Technokultur des 21. Jahrhunderts mit dem Begriff des Prosuming bezeichnet. Der Begriff benennt die produzierenden Konsumentinnen, Kundinnen und Kunden, die freiwillig Auskunft über ihre Konsumpräferenzen geben, die anschließend in die Erstellung der Produkte einfließen. Das Wissen der Kundinnen und Kunden wird genutzt oder ausgenutzt, um Produkte kundengerechter zu gestalten. Und hier könnte man jetzt sagen, das, was konsumentengenerierte Dienste wie YouTube oder MySpace und Flickr bieten, wird hier jetzt in einer Weise auch vom Fernsehen nachgeahmt vielleicht. Methodisch würde es jetzt also darum gehen, wie diese prosumierenden Subjekte, wenn man das mal jetzt, wenn man diesen Begriff nimmt, analytisch zu adressieren sind. Markus Stauf hat darauf hingewiesen in diesem Buch Das neue Fernsehen, dass das neue Fernsehen als ein Dispositiv zu begreifen ist, das sein Zuschauersubjekt sowohl voraussetzt als auch selbst an ihm mitarbeitet. Und darin würde ich jetzt auch einen sehr produktiven Zugang sehen, vor allem jetzt dahingehend, dass das Verständnis des Fernsehens als Dispositiv jetzt hier weniger anschließt an einen repressiven Machtbegriff, wie das ja in der Medienwissenschaft sehr viel gemacht worden ist, sondern jetzt eher anschließt an Sexualität und Wahrheit, ja, und das also praktisch immer da, wo Foucault über Sexualität sich Gedanken gemacht hat, setzt jetzt der Markus Stauf Fernsehen ein, sodass man es zu tun hat mit einem sehr viel, einer Arbeit mit einem produktiven Machtbegriff. anstelle einer Kolonisierung des Subjekts, ja, ich bin bald durch. Wie viel habe ich denn noch? Wie viel Zeit? Gar keine. Oh je. Okay, also ich versuche jetzt kurz zu fassen. Es geht jetzt nochmal um diese Frage Kolonisierung des Subjekts oder geht es nicht eher um ein konstitutives Bedingungsverhältnis zwischen Medien und selbst? Und das wollte ich nochmal zeigen also jetzt geblieben bei raus aus den Schulden an den an diesem Angebot, was im Internet alles bereitgestellt wird. Vielleicht können wir das dann schon zeigen und ich versuche das jetzt ein bisschen zusammenzufassen. Also es gibt wirklich ein ganzes Mix, auch ganz heterogenes Wissen, was hier bereitgestellt wird, institutioneller Art, statistischer Art, populäres Wissen, unter anderem Ratgeberbroschüren, die man hier für 3,99 also jetzt sich downloaden kann. Und ich habe diese erste Rubrik Geld und Job wäre jetzt also eine Variante, die eben so in loser Verbindung steht zu raus aus den Schulden. Ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich nicht lesen. Die heißen locker und sicher durch den Hartz-IV-Dschungel, Wohngeld, Staat bezuschusst ihre Miete, raus aus der Schuldenfalle, endlich durchatmen, Mobbing, nicht mit mir, Strategien gegen Psychoterror und Schikane, Nebenjob Mystery Shopper, bis zu 120 Euro pro Auftrag, tschüss Chef, ich gehe in Frührente und so weiter. Also ich kürze jetzt radikal ab. Das müssen Sie mir jetzt glauben, dieses heterogene Wissen, das hätte ich jetzt noch gezeigt, was da zur Verfügung gestellt wird. Auch denn, vielleicht können wir das nächste noch zeigen. Das ist der Psychotest, welcher Geldtyp bist du? Ja, da werden jetzt verschiedene Verfahrensweisen. Du hast kein Geld in der Tasche, aber du siehst ein tolles Kleid. Was machst du? Ja, also dann wird jetzt so alles Mögliche hier so abgefragt. Okay, also es geht jetzt um diese intermediale Anordnung hier, die verweist eben, kann man sagen, nicht nur auf eine Intensivierung dieser Dienstleistungsdimension, die RTL im Verbund mit E-Mail, interaktiven Fragebögen, Telefon, Hotline und so weiter erreicht. Sie zeigt auch, inwieweit die kollaborative Zuschaueranbindung auf ein Wissen angewiesen ist, ja, dieser Zuschauer auf Bedürftigkeiten, Problemlagen. Und man sieht eben hier sehr schön, wie das versucht wird, auch sprachlich zu realisieren. Auf der Basis heterogener Medien- und Wissensordnungen wird also hier ein Subjektivierungspotenzial bereitgestellt, was reicht jetzt bis hin zu dieser Ausdifferenzierung von technischen Zugängen, ja, Buch zur Serie, interaktive Fragebögen, Excel-Tabellen, was auch immer. Also das ist nicht nur, welcher Geldtyp bist du, sondern welcher Techniktyp bist du und so weiter. All das kann man hier sozusagen über sich erfahren, wenn man dieses Angebot hier nutzt. Okay, dann, ich wäre jetzt noch eingegangen eben auf diese sprachlichen Varianten hier. Tschüss Chef, endlich durchatmen. Also wie auch so etwas wie eigene Erwartungen hier vorstrukturiert werden, ja, die dann auch in Fernsehformaten realisiert werden. Die Serviceangebote hier und noch mehr die angeschlossenen Fernsehformate wie raus aus den Schulden enthalten für ihre Kandidatin spezifische Erlebnisanforderungen und produzieren Erwartungen, die nicht nur Sender an Kandidaten stellen, sondern letztlich diese auch an sich selbst. Ja, also hier kommt das nochmal zusammen, diese intermedial realisierte Kopplung von Selbst- und Fremdführung, die dazu dient, dass die optimierte Erfahrung des Selbst und auch die Erfahrung eines optimierten Selbst, also in dieser Doppelung, eine Erwartungshaltung wird, die dann letztendlich Sender und Kandidaten miteinander teilen. Ja, das ist das, was hier passiert. Ja, also um das jetzt mit zwei Sätzen abzuschließen, Also diese Produktivität dieses Reality-Fernsehens hier würde eben tatsächlich jetzt im Anschluss an Foucault nicht nur darin zu suchen sein in einer Repräsentation oder Hervorbringung eines neoliberalen Subjekts, sondern in der Bereitstellung eines Subjektivierungspotenzials, das an der Schnittstelle von Selbst- und Fremdführung seine Wirksamkeit entfaltet. Über die Kritik einer Ökonomisierung des Sozialen und einer Responsabilisierung, wie Lemke das nennt, hinaus, richtet sich die Fernsehanalyse im Anschluss an Foucault auf diejenigen Dispositive, die Medien selbst, die Medien, Individuen und Bevölkerung zueinander ins Verhältnis setzt. Auf der Basis eines produktiven Machtbegriffs sind also weniger die falschen oder manipulativen Repräsentationen von Realität und Alltag im Reality-Fernsehen zu untersuchen, als diejenigen Rationalitäten, nach denen das Reality-Fernsehen Alltag, Medien und selbst einer epistemologischen, technischen und politischen Bearbeitung unterzieht. Der Fluchtpunkt dieser dispositiven Anordnung ist nicht nur im unternehmerischen Selbst zu suchen und sie ist auch nicht nur im Selbst zu suchen. Auch das Fernsehen wäre in dieser Konstellation als ein solcher Fluchtpunkt zu begreifen. Okay, vielen Dank.